Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Sandra Pfister, guten Tag. Auf dem Mars und auf dem Mond überall ein Hesse wohnt. Eine hessische Alltagsweisheit, die gnadenlos übertreibt. Aber zumindest ein Koffer aus Hanau war schon auf dem Mond. Wie es dazu kam, dass die Firma Heraeus dabei im Spiel war, das hören Sie gleich. Aber erstmal stellen wir Oliver Zipse vor, den kommenden BMW-Chef. Die Familie Quandt, Hauptaktionär beim BMW, hat noch nie einen BMW-Chef abgesegnet, der von außerhalb kommt. Auch diesmal nicht. Oliver Zipse ist ein altes Hausgewächs. Als Produktionschef hat er eine BMW-Besonderheit mitgetragen, dass nämlich in allen Werken alle Antriebe gebaut werden können. Elektro-, Verbrennungsmotor und Hybrid. Die BMW-Aktionäre erwarten nun von ihm, dass er weitere Antworten auf die Themen Elektroautos und autonom fahrende Autos findet, die alle in der Branche umtreiben. Zipse muss vielleicht nicht gerade das Rad neu erfinden, aber als Maschinenbauingenieur hat er vielleicht eine Idee, an welchen Schrauben er drehen muss. Tobias Krone.
Regelmäßig stand Zipse an Förderbändern, um in perfektem Englisch die Produktion des Münchner Konzerns zu erläutern. Dabei warte er in den vergangenen Jahren gegenüber der volatilen Wirtschaftspolitik des amerikanischen Präsidenten Donald Trump Diplomatie. Sein Signal: BMW bleibt stark am Standort Spartanburg vertreten. Und dennoch vertrat er gleichzeitig BMW vor kurzem bei der Werkseröffnung im mexikanischen San Luis Potosí.
For the BMW Group.
Für die BMW-Gruppe gibt es viele gute Gründe, warum Mexiko das ideale Zuhause für unsere nächste Fabrik ist. Zunächst, Mexiko ist ein wachsender, vielversprechender Markt. BMW will nicht nur seine Beziehungen zu den USA erhalten, sondern auch, wie Konkurrent Audi, von den günstigen Arbeitsbedingungen in Mittelamerika profitieren, was Donald Trump schon zu Beginn seiner Amtszeit als negativ brandmarkte. Bisher erhielt Zipse eine diplomatische Balance aufrecht. Wie auch Aufsichtsratschef Norbert Reithofer und sein Vorgänger Harald Krüger ist mit Oliver Zipse ein Produktionsmanager zur ersten Führungskraft beim bayerischen Autobauer aufgestiegen. Er steht auch für die Idee, etwa im niederbayerischen Werk Dingolfing, sowohl Verbrennungs- als auch Elektromodelle auf einer Montagelinie zu fertigen.
So, dass sie eben alles kann. Verbrennungsmotorische Antriebe, Plug-in-Hybride und auch vollelektrische Antriebe. Wir brauchen dazu keine eigenständigen Werke und wir brauchen auch keine eigenständigen Montagelinien.
Für Zipse spricht auch seine ausgleichende Art, die er bisher im Konzern an den Tag legte. Der gelernte Maschinenbauingenieur gilt im Konzern als Mann des Konsenses. Gerade bei Zukunftsfragen ist BMW auf der Suche nach einer Strategie. Wie stark will man die Bulligkeit der bisher erfolgreichen SUVs betonen und wie stark die E-Mobilität verfolgen? Gerade in der sich abzeichnenden Absatzkrise setzen die deutschen Autobauer auf alle Antriebsarten, von Diesel bis vollelektrischem Antrieb. Und BMW setzt zunehmend auf Kooperation mit Konkurrenten, etwa bei der Entwicklung des autonomen Fahrens oder der Innenausstattung. Dafür sieht der BMW-Vorstand Oliver Zipse als geeignete Führungskraft. Auch aus der Belegschaft signalisiert man ihm Unterstützung. Der Gesamtbetriebsratschef Manfred Schoch sagte, man wolle die gute Partnerschaft zwischen Betriebsrat und Unternehmensleitung bei BMW fortsetzen.
Das war der Bericht über den neuen BMW-Chef. Und wie kommt denn diese Personalie? Fragen wir jetzt mal an der Börse. Wie kommt diese Personalie an? Es war ja längst bekannt, wer es wird. Aber wie hat die Börse reagiert, Frau Holz?
Also Oliver Zipse bekommt Vorschusslorbeeren, aber so richtig begeistert fallen die Reaktionen nicht aus. Die BMW-Aktie steigt um 0,8%. Ja, man kennt ihn hier zu wenig und man weiß vor allem nicht, welche Richtung er denn genau einschlägt, um BMW wieder auf die Spur zu bringen. BMW sollte eine reine Elektrostrategie fahren, so der Vorschlag eines Analysten. Also da müssen tatsächlich noch Antworten kommen.
Also Oliver Zipse, wir haben es gerade gesagt, das war eine Personalie mit Ansage. Überraschend hingegen waren die Geschäftszahlen von Microsoft heute Nacht. Microsoft ist so ein Dinosaurier, dem man schon lange alle möglichen Schwächen nachgesagt hat. Aber Microsoft hat alle Erwartungen übertroffen, vor allem wegen der Cloud-Dienste, die Microsoft verkauft. Dazu das Börsengespräch.
Ja, tatsächlich hat Microsoft Zweifler, wenn es die überhaupt gab, komplett ruhig gestellt. Der Umsatz stieg um 12% auf knapp 34 Milliarden Dollar. Auch beim Gewinn ging es im vergangenen Quartal rasant nach oben. Schauen wir uns die Zahlen und das Erfolgsprodukt von Microsoft schlechthin an, die Cloud. Bei mir ist Christoph Schmidt von Fekra Capital. Herr Schmidt, besser geht es kaum. Die Aktien von Microsoft sind auf Rekordkurs. Das Unternehmen ist das wertvollste der Welt. Mehr als 1 Billion Dollar wert ist Microsoft wieder. Das Maß aller Dinge.
Kann man so sagen. Also innerhalb von 5 Jahren zum, ja, damals schon wieder Underdog, ja, zum dem Star in der Tech-Szene. Und das ist die Handschrift vom Vorstandsvorsitzenden Nadella.
Schauen wir uns die Zahlen und das, was er dann ja auch geleistet hat, genauer an. Der Gewinn stieg um 49% auf über 13 Milliarden Dollar, wohlgemerkt in einem Quartal. Da war zwar auch eine saftige Steuergutschrift dabei, aber alle Bereiche liefen gut. Selbst die Windows-Sparte, die war doch eigentlich schon totgesagt.
Ja, war sie, aber man muss da Sondereffekte berücksichtigen. Windows 7, dort ist der Service ausgelaufen, das Produkt wird nicht mehr weiter gepflegt. Da sind also einige Kunden dann rübergewechselt zum aktuellen Windows-System.
Was war noch besonders auffallend, besonders stark?
Auf jeden Fall die Cloud-Sparte, das Maß aller Dinge, das, worauf sich Microsoft in den letzten 5 Jahren konzentriert hat. Sie haben sich ja von alten Zöpfen getrennt, das Abenteuer mit Nokia beendet und Windows Phone und sonstige, ja, Expeditionen, die ins Nichts führten, beendet. Und das Cloud-Geschäft fruchtet jetzt.
Was bietet Microsoft in der Cloud an? Cloud ist ja nicht gleich Cloud.
Richtig. Microsoft zählt mit ihrer Cloud Azure, so ist der Name, neben Amazon und Google, also quasi zu den 3 weltweit großen Anbietern. Sie bieten also an, dass Kunden dort ihre Software laufen lassen können oder ihre eigene Microsoft-Software darüber laufen lassen können auf deren Rechnern, in deren Servern, und bieten dem Kunden dann an, wenn er mehr Rechenleistung will, kann er das quasi auf Knopfdruck tun. Oder wenn er auch sagt, die Geschäfte laufen nicht mehr so gut, ich brauche weniger, ich möchte Geld sparen, und das dann entsprechend wieder runterzufahren. Für die Kunden ist das wunderbar, weil sie sehr flexibel sind und auch eine ganze Menge Geld sparen, weil so einen Server aufzubauen ist unheimlich teuer.
Aber wie verdient man da genau Geld als Unternehmen?
Man vermietet seine Server, also man macht quasi Verträge, in denen dort zugesichert wird, welche Rechenleistung man abruft, und dafür gibt es einen Preis, wie viel Speicher man braucht, die Geschwindigkeit, die Anbindung, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Und natürlich auch in Kombination mit eigenen Produkten, mein Office 365 kennt man zum Beispiel, was ja darüber indirekt läuft, quasi können Sie das nochmal ein bisschen skalieren.
Sie haben schon das magische Cloud-Dreieck genannt. Amazon, Microsoft, Google. Zählt in diesem Geschäft allein die Größe, und wie stark sind die Amerikaner dann auch weltweit?
Die Größe zählt, das sieht man. Beispielsweise Amazon Cloud Service hat etwa 98% aller US-Unternehmen im Boot. Also wer nicht dabei ist, der steht schon mal außen vor. Ist nicht so, dass ein Unternehmen immer auf einen Service setzt, aber sie haben auf jeden Fall mit den großen Verträge. Und deswegen müssen die kleinen Anbieter sich quasi in diesem Dschungel noch hinzufügen, müssen ja nochmal einen kleinen Zusatz anbieten, dass sie da noch mitspielen können, weil Größe zählt. Weil gerade das ist auch ein sehr kapitalintensives Geschäft. Also diese Serverarchitekturen kosten eine Menge Geld.
In letzter Zeit gab es einige Warnungen vor der Dominanz aus den USA. Ein bisschen China ist auch noch dabei. Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat sich gerade in den USA ein Bild verschafft. Manche Industrievertreter warnen auch. Können Sie das nachvollziehen?
Kann ich nur sehr eingeschränkt nachvollziehen. Ich würde fast sagen, nicht nachvollziehen. Wir haben es ja mit Handelspartnern zu tun, mit denen wir schon seit Jahrzehnten gut verhandeln und arbeiten, wie die USA. Mit China kann man etwas geteilter Meinung sein, weil dort eine etwas andere Struktur herrscht. Aber in demokratischen Staaten sollte man auf Augenhöhe sein, und da sollte man jetzt nicht irgendwelche Abhängigkeiten auf einmal stricken.
Auch nicht von Trump, der ja gerne dealt und auch gerne mal erpresst?
Das kann ich mir nicht vorstellen, also dass wir wirklich abgeschnitten werden von Cloud-Services. Diese Cloud-Services sind ja im Besitz der einzelnen Unternehmen. Also dann würde ja man in die Privatwirtschaft eingreifen, und das widerspricht eigentlich dem Gedanken dort.
Kurze Frage, müssen die Europäer nicht nichtsdestotrotz da auch sich engagieren, stärker engagieren?
Richtig, aber keine Subvention, das muss vom Markt herauskommen.
Das war eine kurze Antwort, und vielen Dank an Christoph Schmidt von Fekra Capital.
Auch SAP macht ja Geschäfte mit Cloud-Diensten. Gestern kamen Zahlen, da hat SAP ja enttäuscht. Heute ist auch der zweitgrößte deutsche Softwarekonzern unter Druck geraten, die Software AG. Was ist da los?
Ja, der größte und der zweitgrößte deutsche Softwarekonzern haben tatsächlich für Schockwellen gesorgt. SAP blieb unter den eigenen Erwartungen. Auch die Software AG hat im zweiten Quartal weniger verdient als erhofft und hat wegen schwacher Geschäfte in den USA die Umsatzprognose fürs Gesamtjahr gekappt. Die Aktien rutschen um 10% ab. Auch bei SAP geht es heute weiter runter.
Und der DAX, der ist heute sehr gut gestartet, dann war er zwischendurch mal wieder ein bisschen abgesackt. Jetzt hat er sich stabilisiert. Kann er das halten?
Es geht leicht hoch um 0,1% auf 12.241 Punkte. Das sah heute Morgen schon deutlich besser aus. Es gibt mal wieder Zinssenkungsfantasien genährt aus den USA. Es gibt auf der anderen Seite aber eben auch enttäuschende Unternehmensnachrichten und das nagt an der guten Laune.
Wirecard ist der größte Gewinner im DAX, weil die ein dickes Geschäft gelandet haben.
Ja, Wirecard und Aldi machen gemeinsame Sache. Aldi wird einer der größten Kunden des Zahlungsabwicklers. Immer dann, wenn Kunden bei Aldi Nord oder Süd mit Kreditkarten oder Debitkarten wie Visa Pay zahlen, kommt Wirecard ins Spiel, sorgt dafür, dass das Geld vom Kundenkonto auch bei Aldi landet. Und hier heißt es, das ist ein ganz schöner Coup, denn immerhin lassen Kunden bei Aldi mehr als 1,7 Milliarden Euro über diese Karten. Und Wirecard verdient da kräftig mit, die Aktien 5% höher.
Dann verraten Sie uns noch, wie der Euro steht.
Der Euro etwas tiefer bei einem Dollar 12,30. Bei Anleihen gibt es kräftige Kursgewinne. Die meisten öffentlichen Anleihen verteuern sich bis zu 2,25 Euro. Die Umlaufrendite sinkt um einen Basispunkt auf minus 0,37% und Gold steigt um knapp 16 Dollar auf 1.436 Dollar.
Danke, Dorothee Holz, nach Frankfurt an die Börse. Und jetzt kommen wir von der Börse zur Wirtschaftspolitik, die ja auch immer Klimapolitik ist in diesen Tagen. Handfeste Ergebnisse hat das Klimakabinett, das gestern getagt hat, noch nicht vorzuweisen. Die Kanzlerin gab aber heute zumindest die Marschrichtung vor. Mehr dazu in den Wirtschaftsnachrichten mit Eva Barner.
Ja, in ihrer traditionellen Pressekonferenz vor der Sommerpause machte Angela Merkel klar, dass sie einen CO2-Preis für den effizientesten Weg hält, um die deutschen Klimaziele für 2030 zu erreichen. Im Gegenzug müsse aber eine soziale Ausgewogenheit beachtet werden. Das Klimakabinett der Bundesregierung werde am 20. September über ein Maßnahmenpaket entscheiden. Und angesprochen auf die konjunkturelle Eintrübung in Deutschland und eine mögliche Entlastung der Unternehmen, sagte die Kanzlerin.
Wir werden noch einmal ein drittes Bürokratieentlastungspaket brauchen. Und sicherlich wird der Finanzminister auch noch mal schauen, was man im Bereich von Unternehmenssteuern machen kann. Aber es wird jetzt hier keine große Unternehmenssteuerreform geben. Das ist nicht geplant, sondern es geht hier auch um die Frage von Familienunternehmen und Aktiengesellschaften. Und vor allen Dingen ist für mich dann auch ganz, ganz wichtig Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Und dieses Fachkräfteeinwanderungsgesetz muss nicht nur beschlossen werden, sondern wir werden im Herbst dann auch mit der Wirtschaft sprechen, wie wir dann auch wirklich das zum Vollzug bringen.
Soweit die Bundeskanzlerin. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer kann in einem weiteren Prozess um Krebsrisiken glyphosathaltiger Unkrautvernichter mit einer Senkung der Strafe rechnen. Ein Gericht in Auckland teilte mit, dass die insgesamt rund 2 Milliarden US-Dollar, die eine Geschworenenjury dem Rentnerpaar Pillier zugesprochen hatte, über den verfassungsrechtlich angemessenen Rahmen hinausgehe. Die maximale Schadenersatzsumme liegt demnach bei 250 Millionen Dollar. Erst zu Wochenbeginn hatte ein Richter in einem anderen Glyphosat-Prozess die von Geschworenen geforderte Strafe deutlich reduziert, von rund 80 auf etwa 25 Millionen Dollar. Nach zwei Abstürzen muss die Boeing-Baureihe 737 MAX am Boden bleiben. Das verursacht nun zusätzliche Sonderkosten im zweiten Quartal von 4,9 Milliarden Dollar. Damit dürfte Boeing tief in die roten Zahlen geraten. Laut Boeing soll das Geld für potenzielle Entschädigungen von Fluggesellschaften verwendet werden, die wegen des Ausfalls der Maschinen betroffen sind. Auch die Produktionskosten des gesamten 737-Programms seien im zweiten Quartal um etwa 1,7 Milliarden Dollar angestiegen. Und noch eine Meldung zu BMW. BMW und der chinesische Internetriese Tencent bauen ein großes Datenzentrum für selbstfahrende Autos in China. Nach der Unterzeichnung des Abkommens über die künftige Kooperation sagte BMW-China-Chef Jochen Goller, in China betreibe der Autobau mit mehr als 1000 Ingenieuren an drei Standorten bereits die größten Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen außerhalb von München. Mit Tencent, das auch die weltweit populäre Handyplattform WeChat betreibt, habe BMW einen passenden Partner. Yeah. Und es gibt noch eine Kooperation in China. Toyota und der chinesische Autobauer BYD melden eine Kooperation. Sie wollen künftig gemeinsam Elektroautos entwickeln und produzieren für den chinesischen Markt. Limousinen und SUVs sollten unter dem Markennamen Toyota noch vor 2025 vom Band rollen.
Danke, Eva Morner. Die NASA feiert den 50. Jahrestag der Mondlandung. 50 Jahre später wird mit dem Mond viel Geld verdient. Mit Satelliten und Solaranlagen und womöglich bald sogar mit Weltraumtouristen. In unserer Firmenporträtserie stellen wir deshalb Weltraumunternehmer vor. Heute den hessischen Familienkonzern Heraeus. Heraeus in Hanau stellt Quarzglas her. Dieses Quarzglas hat eine ganze Menge mit dem geheimnisvollen Handgepäck zu tun, das Neil Armstrong in der Hand hatte, als er aus der Raumfähre ausstieg vor 50 Jahren. Ludger Fittger.
In einer Fabrikhalle im südhessischen Hanau wird Quarzglas zugeschnitten. Im Gegensatz zu normalem Glas, in dem sich zum Beispiel noch Salzreste befinden, besteht Quarzglas beinahe zu 100% aus der chemischen Verbindung Siliziumoxid. Das gibt dem Quarzglas Eigenschaften, die etwa in der Weltraumfahrt gebraucht werden.
Extrem rein, chemisch beständig, sehr temperaturbeständig. Und das macht dieses Material besonders im Vergleich zu anderen Materialien. Man kann an Grenzen herangehen, wo man früher nicht herangehen konnte.
Sagt Frank Nürnberg. Der Laserphysiker leitet bei Heraeus in Hanau den Forschungsbereich Optik. Als am 21. Juli 1969 erstmals Menschen aus einer kleinen Raumkapsel klettern und den Boden des Erdtrabanten betreten, haben sie ein kleines, kofferartiges Gerät dabei, auf dem Spiegel angebracht sind. Es ist ein Reflektor mit rund 100 Prismen von Heraeus, der für exakte Abstandsmessungen von der Erde aus mit einem Laserstrahl erreicht werden kann. Frank Nürnberg.
Voraussetzungen waren, es muss schnell gehen, es muss einfach, stabil sein und keiner hat gewusst, wenn ich das erste Mal auf den Mond trete, klappt das? Sack ich ein, gehe ich unter? Also der Koffer, der musste einfach abzustellen sein und es ist schön handlich, man hat eine Folie abgezogen, das Ding hingestellt und es funktioniert ohne externe Stromquelle oder so und es funktioniert. Es funktioniert seit 50 Jahren.
Einer derjenigen, die vor 50 Jahren in Hanau die Quarzglasprismen für die erste Mondlandung gefertigt hat, ist der heute 82 Jahre alte Gerhard Steiner. Er erinnert sich, dass die NASA 1967 auf die Hanauer Quarzglas-Spezialisten zugekommen war.
Wir waren erst mal geschockt über diese hohe Anforderung, die gestellt wurden. Aber wir konnten doch schon sagen, das müssen wir schaffen oder das können wir schaffen. Es waren eigentlich nur einige Leute, die fähig waren, an den Produktionsmaschinen diese Qualität herzustellen.
Das Material jetzt ist genau das gleiche Material, wie das vor 50 Jahren war. Wir stellen mittlerweile seit über 100 Jahren Quarzglas her und wir können es auf die Anwendung genau anpassen.
Nach wie vor gibt es aus der Weltraumindustrie Nachfrage nach dem Quarzglas des Hanauer Technologieunternehmens, das weltweit rund 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zählt. Bezogen auf den Umsatz ist Heraeus eines der größten Familienunternehmen Deutschlands.
Die Glasfasern, die in Erdkabeln liegen und heutzutage bei jedem vor der Haustür verlegt werden, dort taucht Quarzglas auf und als Rohmaterial für den Halbleitermarkt. Jeder Handychip hat irgendwann mal Kontakt gehabt mit Heraeus Quarzglas. Jede internationale E-Mail, die verschickt wird, ist irgendwann durch ein Stück Glasfaser von Heraeus durch. Und selbst im medizinischen Bereich entwickeln wir momentan Quarzglasprodukte, die helfen, zum Beispiel Gallensteine zu entfernen.
Ein wichtiges Forschungsfeld in Hanau ist die Photonik. Dabei geht es um optische Verfahren, vor allem für die Übertragung, Speicherung und Verarbeitung von Informationen.
Man nennt das Jahrhundert der Photonik. Es wird immer mehr mit Licht passieren, Kommunikation über Licht. Und dementsprechend hat sich auch die Industrie weiterentwickelt. Wie zum Beispiel in der Automobilindustrie wird heutzutage nicht mehr gesägt, sondern heute wird mit Lasern geschnitten und geschweißt. Und genau dort drin finden Sie Quarzglasoptiken, die notwendig sind. Also überall, wo normales Glas nicht mehr funktioniert, speziell im ultravioletten oder im infraroten Bereich. Speziallichtquellen zur Wasserreinigung oder zum Aushärten von Lacken, da kommen Quarzglasrohre vor.
Doch auch bei neuen Projekten in der Weltraumfahrt werden die Hanauer immer wieder in die Planungen einbezogen. Aktuell interessieren sich etwa Unternehmen, die Tourismusreisen in den Weltraum anbieten wollen, dafür, ob Heraeus etwa besonders große Panoramafenster aus Quarzglas anbieten könnte. Das Vertrauen in die Weltraumtauglichkeit der Hanauer Produkte basiert auf dem Erfolg der ersten Mondlandung vor 50 Jahren. Auch der pensionierte Ingenieur Peter Hitschke war damals bei dem abenteuerlichen Projekt dabei. Man habe zunächst nicht gewusst, wofür die NASA die Quarzglasprismen bei der Apollo-Mission genau einsetzen wollte, erzählt Hitschke heute.
Nein, wir wussten, dass wir Quarzglas für die Weltraumfahrt für diesen Start am 20. Juli 1969 zur Verfügung gestellt worden ist. Wie das dann praktisch montiert worden ist, das haben wir alle nicht gewusst. Auch diese Mondlandung als solches mit den Prismen hat man ja auch bei dem ersten Start nicht mitgekriegt. Sondern es war im Nachhinein mit Bildern zu sehen, mit Fotografien war das also sichtbar. Aber man wusste, dass wir etwas getan haben, was jetzt auf dem Mond zu irgendeinem Zeitpunkt aufgestellt wird. Aber genau das haben wir nicht gewusst.
Jedenfalls am nächsten Tag war ich unterwegs mit Freunden zu einer Wanderung und da ist die Mondlandung nachmittags übertragen worden. Und wir waren dann ganz begeistert, aber ich wusste nicht, da sind jetzt unsere Prismen drauf. Das hat man später erst erfahren. Da waren wir ganz stolz und da hast du ja jedes Stück schon in der Hand gehabt. Aber das war eigentlich ein ganz Stück später, wo man das dann richtig erfahren hat, dass Heraeus-Prismen da mit dabei sind.
Ja, man kann den Stolz noch hören, Heraeus und der Koffer des Astronauten. Und jetzt schauen wir noch, wie die Kollegen bei den Zeitungen die großen Wirtschaftsthemen bewerten. Ausgiebig kommentiert wird die Forderung von Bundesumweltministerin Schulze nach einer Erhöhung der Luftverkehrsabgabe, um das Klima besser zu schützen.
Schulzes Vorstoß gehe zwar in die richtige Richtung, meint der Kölner Stadtanzeiger, aber er ist halbherzig. Eine Verhaltensänderung lässt sich nur über den Geldbeutel erreichen. Nötig wäre ein großer Wurf. Dazu zählt, Kerosin saftig zu besteuern und Alternativen zum Fliegen steuerlich erheblich zu entlasten. Bahnreisen müssen nicht nur billiger werden, sondern auch attraktiver. Selbst eine Verdoppelung der Luftverkehrsabgabe könne nur ein Zwischenschritt auf dem Weg zu einer europäischen Lösung sein, betont die Süddeutsche Zeitung. Mehrere Staaten, voran Frankreich, machen sich dafür stark. Sie wollen den Anachronismus des Chicagoer Abkommens überwinden, das 1944 Steuern auf Flugbenzin verwarf. 75 Jahre später ist solch eine Steuer auf Kerosin mehr als überfällig. Europa hätte Kraft und Größe, hier voranzugehen, wiederum auf dem Weg zu einer globalen Lösung. Die Badische Zeitung aus Freiburg ist überzeugt, einzelne Aspekte beim Klimaschutz herauszupicken bringt nicht weiter. Der Energieverbrauch insgesamt muss erheblich teurer werden, damit weniger Kohle, Treibstoff, Heizöl, Erdgas verbrannt wird. Ob das über eine Steuer auf das Klimagas Kohlendioxid erreicht wird oder über ein Handelssystem, ist eine eher technische Frage. Wichtig ist, dass schnell etwas geschieht, dass möglichst viele Länder mit im Boot sind, dass die Bürger wissen, was auf sie zukommt. Und dass diejenigen, die beim Energieverbrauch belastet werden, an anderer Stelle entlastet werden. Der Videostreaming-Dienst Netflix blieb mit seinen Quartalszahlen deutlich unter den Erwartungen der Anleger und wurde prompt abgestraft. Zu den Gründen schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung: Schon lange hat Netflix ernstzunehmende Rivalen, etwa Amazon oder Hulu. Er blieb dabei bislang das Maß aller Dinge dieser Streaming-Plattformen. Nun aber erreicht der Wettbewerb eine neue Dimension, denn auch traditionelle Unterhaltungskonzerne drängen mit Macht in den Markt, an erster Stelle Disney. Das bringt nicht nur neue Wettstreiter, sondern bedeutet auch, dass Netflix viele der bislang von anderen Studios lizenzierten Inhalte verliert. Daher ist es beunruhigend, dass Netflix im jüngsten Quartal weniger Abonnenten gewonnen hat als erwartet, zumal in Regionen, wo die Gebühren angehoben wurden.
Das war die Wirtschaftspresseschau. In Frankfurt am Main werden in 2 Wochen autonom fahrende Kleinbusse getestet. In Brandenburg fahren sie längst. Die Erfahrungen teilen gleich die Kollegen von Deutschland heute mit uns. Jessica Sturmberg steht schon in den Startlöchern. Und deshalb räume ich jetzt gleich das Feld. Mein Name ist Sandra Pfister, stellvertretend für die Wirtschaftsredaktion bedanke ich mich herzlich für Ihr Interesse und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.